Gastro Survival Passionistas.
Dein Podcast zum Überleben in der Gastronomie. Meinungen, Geschichten und Wahnwitz aus der Gastroszene. Für euch, ihr Helden am Herd, Foodies, Hotelmaniacs oder Genussmenschen. Ralf Boos und Paddy Zipper im Talk mit den Trendsettern, Küchengöttern und Genießern der Republik. Direkt krass und Ehrenwort mit einer Menge Spaß für euch und für uns. Ganz zauberhaft, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, das neue Jahr ist noch ganz jung. Man friert auch ein bisschen draußen im Schnee. Mir ist warm ums Herz. Muss ich dich jetzt alter Mann nennen, weil du 60 geworden bist?
Erstmal musst du mich alter Mann nennen. Außerdem solltest du bei Podcasts nie über die Jahreszeit reden, weil das Ding wird irgendwann im Sommer gehört und dann hören die Leute, oh, draußen hört.
Aber das Schöne ist, Ralf, wenn sie deine Stimme hören, wird ihnen warm ums Herz. Also insofern kann es auch Sommer sein. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf, Ralf. Das ist schön.
Ja, es ist allerdings so, dass auch mir heute auch warm ums Herz wird, weil wir haben ja heute, ich glaube, die 44. Sendung.
Nee, müsste die 46.
sein. 46. Sendung und wir hatten also 45 Talkgäste. Und fast alle Talkgäste, die wir da hatten, waren entweder Leute, die jünger, weitaus jünger sind als ich und deren Karriere ich von Beginn an beobachten durfte, oder die waren mit mir auf Augenhöhe. Wir hatten also ungefähr dieselbe Ausgangslage und ich habe auch immer mich so gefühlt, als wenn ich auf Augenhöhe wäre. Und jetzt muss man sagen, jetzt kommt ein Gast heute zu uns, wo ich ganz weit nach oben blicke, weil wir sind zufällig aus derselben Region. Aber als ich ein junger Stift war, also 1976, hat er schon Legendenstatus sich in Düsseldorf erarbeitet und ist bis heute einer der ganz wenigen Menschen auf diesem Planeten, die es geschafft haben, 4 Michelin-Sterne in einem einzigen Haus zu kochen. Und ich durfte seine Karriere jetzt 45 Jahre lang begleiten. Und wir beide sitzen jetzt hier, wir sind beide gestandene Herren und sind aber beide noch gut in Schuss. Also wir sind beide
ja, agil. Ja, für eure Verhältnisse ist das in Ordnung. Ja.
Also jetzt außer ich, meine ich. Und wir beide werden uns gleich ein kleines Wortgeplänkel liefern, wo man dann erkennen kann, dass wir noch lange nicht zum alten Eisen gehören und dass wir noch ganz genau in der Mitte der Gesellschaft stehen, obwohl man es mir nicht ansieht.
Definitiv, auf beiden sieht man es nicht an.
Also mir sieht man nicht an, dass ich noch in der Mitte...
Lass uns aber den Namen mal nennen. Wir sitzen zusammen mit einem Großmeister. Genau. Jemand, der eigentlich in einem Atemzug genannt wird mit den großen französischen Köchen, die man so kennt. Ohne den Kaiserswert nicht Kaiserswert wäre.
Genau, also...
des Kaiserswert wäre.
Genau, das heißt, also man sagt also immer in einem Atemzug Paul Bocuse, Alain Ducasse, Jean-Claude Bourgeois.
Herzlich willkommen.
Ja? Guten Tag, alle.
Also diese Sekunde, ihn einmal kurz sprachlos zu sehen, ist auch sehr schön. Aber wir meinen das sogar ernst. Ja?
Aber der große Meister, der geht manchmal an mich vorbei.
Ja.
Also so empfinde ich das nicht. Ich bin 43 Jahre im Schiffchen. Und ich denke, ich mache einfach weiter. Und das macht noch Spaß.
Okay, wir beide sind ja, ich sag mal, in den 70er Jahren in der Düsseldorfer Gastronomie rumgekommen. Ja. Und du hattest ja damals, glaube ich, die Walliser Stuben, schätze ich mal. So 76 müsste Walliser Stuben gewesen sein.
Ja, genau. Das war aber noch 74, 75.
Ja, genau. Und damals war es für uns als Lehrlinge, ich war ja erst 15 Jahre alt, war es für uns so, dass mit das Beste, was in Düsseldorf überhaupt erreichbar war. Also jetzt, wir konnten uns das nicht leisten, weil Walliser Stuben war nicht billig. Ne? Also Walliser Stuben war schon Bon Prix.
Ja, weil Sie kennen ja die Produkte. Ja. Es gibt kein Geheimnis.
Genau.
Wenn man was Gutes haben will, es kostet ja nun mal.
Ja, definitiv.
Und hinter jedem guten Produkt gibt es einen Mensch. Ein Mensch, der mit seiner Seele arbeitet. Und das, er verdient auch nicht mal so viel.
Nee, also wir reden auch bei den Preisen in der Gastronomie gar nicht so sehr um Gewinnen, weil das hat sich auch, ich sag mal, in den letzten Jahren ganz klar herauskristallisiert, dass man als selbstständiger Gastronom ohne eine Systemgastronomie dahinter, ohne ein Franchise-System und so weiter, dass man davon leben kann und gut leben kann, aber dass man davon keine Vermögen aufbauen kann, das ist mittlerweile jetzt kein großes Geheimnis mehr. Und bei dir und bei mir, wir haben da eins gemeinsam, Wir arbeiten beide mit sehr viel Herzblut. Und wenn man bei unserer Firma am Jahresende die Gewinne sieht, die im Gegensatz zum Umsatz stehen,
ja.
sagt man immer, warum machst du das eigentlich? Das ist, dann kannst du doch auch zu Hause bleiben.
Ja.
Aber es interessiert mich nicht. Ne? Ich mache das mit Herzblut, ich mache das, damit mein Personal einen ordentlichen Arbeitsplatz hat, damit meine Kinder eine Zukunft haben. Aber ich mache es nicht des Geldes wegen. Also wenn ich es des Geldes wegen machen würde, dann hätte es nicht diese Situation, mit der wir halt jeden Tag klarkommen müssen.
Ich glaube, es ist absolut okay, wenn man damit auch Geld verdienen möchte. Ja? Aber was ich faszinierend finde, ist das 43 Jahre lang zu tun. Ja? Also und dann auch eine Location immer weiter zu entwickeln und so weiter, da ziehe ich meinen Hut vor, weil das ist eine echte Lebensleistung. Und vor allen Dingen, wenn man die französische Küche, ich sage nicht eindeutscht, ja, sondern sich der Elemente bedient, aber immer noch diese Seele da bleibt. Und ich habe jetzt jüngst noch auf die Speisekarte geguckt und dann sehe ich dann auch so noch was von Ducasta drauf und dann also auch durchaus so, und Bocuse war noch was dabei, glaube ich. Und dann, das finde ich so schön, dass dann also eben die alte und die neue Welt zusammenkommt.
Ja, gut. Ja, gut, jetzt müssen wir irgendwie Kompromiss machen mit der Zeit. Ja? Wir verschicken. Wir verpacken, kochen ein bisschen und verpacken. Also man kann nur Sachen verpacken, die der Gast wieder zu Hause wieder vorbereiten kann, ohne große Mühe.
Mhm.
Das ist nicht einfach und das macht nicht unbedingt viel Spaß.
Ja.
Und daher, den man so die Sache von Bocuse wie sein Loup de Mer. Das ist praktisch. Tut man im Backofen, es ist fertig.
Ist der Loup de Mer en croûte?
Ja, genau.
Ich hab ihn mal bei Bocuse gegessen.
Ja, läuft doch gut.
Tag meiner Frau, ein fantastisches Gericht.
Wobei, das ist keine Erfindung von Bocuse. Das ist der Bocuse hat das zu sich genommen. Ursprünglich kommt das von Louis Houtier, Restaurant L'Oasis im Lanapoule im Südfrankreich.
Ja. Und,
also das ist uralt. Das ist bestimmt über 50 Jahre alt, das Gericht. An sich, das war eine neue Sache auch, weil man hat den Fisch roh verpackt. Und ist mit seiner quasi eigenen Dampf gegart. Das war damals schon eine Modernität. Wurde nicht so angesehen, aber das war eine Modernität.
Und das ist ja das beim Loup de Mer en croûte ist ja das Besondere, dass auch, obwohl der Fisch sollte natürlich wie alle weißen Fische glasig gekocht werden.
Ja.
Das wäre natürlich optimal. Aber der hat natürlich durch diese Verpackung auch so ein bisschen noch. Er dampft einfach nicht aus. Ne?
Aber das kriegt man schon hin.
Ja.
Also wie die Salzkruste.
Ja.
Also wenn man mit einer Uhr arbeitet, also wie der Sushi-Reis zum Beispiel, ich habe da ein System entwickelt, um das zu machen ohne Automat, mit einer Uhr, ganz präzise. Und mit der Elektroofen zu Hause, im Schiff würde nicht gehen, das ist mit Gas, aber man stellt das 3, 4, 5 und das funktioniert.
Aber jetzt haben Sie doch den großen alten Ofen noch, oder? Den englischen,
ja, der
oder?
Ist, das ist der, ja. die gleiche Firma, aber der ist erst 6 Jahre alt.
Okay.
Das ist ein moderner
Molteni. Ich glaube,
Molteni, ja.
Vor 18 Jahren durfte ich mir den mal angucken, dann war es noch ein anderer. Ja?
Aber
da war ich so...
Auch sehr, sehr teuer zum Beispiel, das investiert ja kaum einer. Der hat 82.000 Euro gekostet, also das ist viel Geld. Es war sehr stabil, macht viel Spaß.
Und die Firma Molteni gibt es auch, glaube ich, noch.
Ja, gibt es noch. Ja,
gibt's noch, ne? Weil, also Molteni ist so wie, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, heute hat sowieso jeder Mercedes, weil sich jeder ein Leasing-Auto leisten kann. Aber wenn du so in den 70er, 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hast, entweder ein Auto gefahren oder du hast einen Mercedes gefahren. Das war ein Unterschied. Und so ähnlich ist es mit den Öfen, dass man sagt, also man hat entweder einen Herd oder man hat einen Molteni. Molteni war immer das...
Und ich habe keinen Mercedes. Ja. Dafür habe ich einen Molteni.
Das ist ein
Molteni. Ich bin sogar sehr stolz darauf. Es macht auch Spaß.
Ja, ich habe verstanden, man hat halt oben einmal verschiedene Kochflächen mit verschiedenen Temperaturen. Unten habe ich dann verschiedene Warmhalte, respektive Temperaturzonen, die ich dann eben auch nutzen kann.
Also das Wichtigste ist immer diese Gussplatte mit die Feuerstelle.
Ja.
Das heißt, es gibt auf einer Platte verschiedene Temperaturen. Also an einer Heizstelle, das ist sehr, sehr heiß, bis 300, 400 Grad. Und das wird immer weniger. Das heißt, es gibt eine Ecke, wo Sie noch köcheln können. Ja, aber das Prinzip gibt es ja schon von die deutsche Ostfrauen hatten vor dem Krieg, vor dem Ersten Weltkrieg noch solche Herd aus Guss.
Ja, ja.
Also es gab eine Firma, früher eine deutsche Firma, die das produziert hat, die ist Röder. Die haben solche Öfen produziert, komplett aus Guss.
Also ich kenne es von meiner Oma noch. Da bin ich dann raus zum Holzspalten geschickt worden, bin dann mit gespaltenem Holz zurück. Dann wurde der Ofen angefeuert und dann wurde dann da auch auf dem Ofen gekocht. Ich habe mich immer gewundert, wie das geht. Also einfach nur mit Holz anzufeuern. Und,
ja.
Also das war schon faszinierend. Und auch die Länge. Und man, wenn dann das Feuer aus war, hat man auch die Restzeit noch zum Garen genutzt. Ja? Also ich fand das immer sehr faszinierend. Und vor 18 Jahren war ich mal da bei Ihnen und durfte mir den Ofen einmal angucken. Und da war ich noch dünner und schöner. Also deswegen kann das sein, dass ich nicht an mich erinnere. Aber und das hat mir so imponiert, weil ich glaube, dass man durchaus, pardon, liebe Köche da draußen, unterscheiden muss zwischen modernem Handwerk, was sehr, ich sag mal, super filigran und super mikroskopisch ist, ja, mit Tüpfchen dies und das, und einer Art klassisch französisch zu kochen, das aber noch weiterzuentwickeln, in die Neuzeit zu transportieren,
ja,
und nicht so ultra viele Schwämmchen, Tüpfchen und dies und das, sondern halt das modern zu machen, aber trotzdem diese Üppigkeit zu behalten.
Ja, ja.
Und ich liebe ja diese französische Üppigkeit.
Ja, wissen Sie, ich glaube, ja, es wurde überall gleich gut gekocht früher. Nur die Franzosen haben das natürlich ausgedehnt.
Mhm.
Mit Perversität, immer dies und das. Aber der Ursprung war in Deutschland genauso früher, also vor dem Krieg. Also ich kenne von meinen Großeltern zum Beispiel im Bauernhof, haben die früher, sind die immer im Sommer sehr früh aufgestanden, die Leute. Um 4 waren die schon auf die Beine.
Mhm.
Dann haben die zum Frühstück den Kamin angemacht. Und dann die Großmutter hat schon das Ragout für Mittag gemacht. In einen Tontopf, Deckel drauf und direkt an die Glut hingestellt. Und da sind die auf die Felder gegangen und am Mittag, wenn die zurückkamen, das war fertig. Mhm. Ja, das ist interessant, weil die Steine waren erstmal noch Reis und das köchelte vor sich hin.
Mhm.
Ist interessant. Ja?
Nee, später hat man dann Niedrigtemperatur-Garverfahren dazu gesagt. Aber ich muss jetzt auch noch mal, ein paar Kindheitsgeschichten aber von Jean-Claude und mir erzählen. Also wir kennen uns wirklich schon wahnsinnig lange.
Aus dem Sandkasten praktisch dann.
Ja, wir kennen uns wahnsinnig lange und ich habe, als Jean-Claude zugesagt hat, bei uns in den Podcast zu kommen, habe ich meinen Hochzeitstag bei ihm gefeiert und ich habe während der Messe mit Gästen bei ihm gefeiert. Ich habe also viele Events im Schiffchen in Karlsfeld gemacht, aber es wird nie und es bleibt einfach unvergessen. Ein Gericht, und ich weiß nicht, ob du es magst, aber du hast es sehr gut gekocht. Und zwar war das Schnepfe im eigenen Dreck. Erinnerst du dich?
Ja, Schnepfe-Dreck, ja, das ist der Klassiker, ja.
Ja, es ist ein Wahnsinnsgericht, weil wir unterscheiden ja bei Wildgerichten, sage ich mal, sehr stark nach den Wildgerichten, die abgehangen sind und dieses gewisse Ogu haben.
Ja, die gibt's nicht mehr.
Und, ja, eben. Und die jungen Leute, die sagen, wir wollen kein Ogu, wir wollen eigentlich, dass ein Reh schmeckt wie ein Kalb und dass ein Hirsch schmeckt wie eine Kuh. Aber die wollen nicht dieses Ogu, dieses Abgehangene haben. Und rein theoretisch bin ich auch so. Also ich bin jetzt nicht so der Freund des leichten Ogu, aber diese Schnepfe im Schnepfendreck, die hatte einen Ogu.
Ja, das ist...
Das war, also da war das Ogu einfach das Ogu. Da war einfach, da ging es ums Ogu, würde ich fast mal sagen.
Ne? Aber
da
die Schnepfe wird nicht lang aufbewahrt. Also die wird geschossen, nach 2 Tagen wird sie gegessen. Früher hat man den Fasan in der Feder eine Woche aufgehängt.
Ja.
Aber das ist heute, deswegen schmecken die Fasan nicht mehr nach Fasan. Das ist das Problem.
Ja.
Aber ich finde gut, das war eine andere Zeit und das ist ja vorbei.
Also ich muss sagen, ich habe immer ein bisschen Angst vor Ogu gehabt.
Ja.
Ich habe zum Beispiel für meine Schwiegermutter das erste Kennenlernessen, habe ich einen Hirschgulasch gemacht. Und ich fand das schlimm. Die Schwiegermutter hat das sehr toll gefunden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hatte das mehr so Promotion-Gründe
oder sowas.
Die mochte mich. Aber ich fand das ganz schlimm und auch so Wildschwein früher. Ich fand, wir hatten viel solche Sachen in der Familie. Und ich muss sagen, jetzt so heute, wenn ich so Reh esse und es schmeckt für mich nach Reh und ist eben nicht so super abgehangen oder so,
ja.
Das mag ich schon sehr. Ja,
aber das wollen die Leute nicht mehr.
Mhm. Jetzt deswegen, aber können wir noch mal ganz kurz in diese Schnepfe zurück. Also diese Schnepfe, dieser Gang hieß ja Schnepfe im eigenen Dreck. Ja,
du meinst
Schnepfe,
den kleinen Vogel,
Schnepfendreck.
Ne?
Ja, und ja. Wir wussten natürlich nicht, was ist denn das eigene Dreck?
Also nee, der Dreck, das ist ja nur das Dünndarm. Das, also so groß wie meine kleine Fingerspitze hier. Und das ist so gerollt wie Wolle, ja? Sieht ja, das aus? Rosa, wie Wolle. Das ist nur so groß. Und das schmeckt nach Jod.
Jodit.
Jodik, weil die Schnepfe essen ja diese Würmer aus dem Sand.
Mhm.
Und dann, das wird ja ganz fein gehackt, ja? Mit Gänseleber, mit Cognac, ein bisschen Senf. ein bisschen Olivenöl und zum Schluss bindet man die Soße damit. Mhm. Es ist an sich sehr schnell gemacht, das ist unkompliziert.
Ja.
Also es, der Geschmack ist eigens wie Trüffel oder...
Ja.
Es gibt nicht viel,
also dran zu machen. Es schmeckt nach Schnepfendreck, also man kann nicht sagen...
Das ist aber kein Dreck. Ich finde, das Wort Dreck ist überflüssig.
Mhm. Ja. Aber es heißt
wie heißt das auch
wahrscheinlich genauso, oder?
Schnepfe.
Ja, okay.
Schnepfendreck gibt es nicht.
Ja, wobei für heute ja, für viele heute ja schon ein seltsames Gefühl wäre, überhaupt eine Schnepfe zu essen, muss man dazu sagen. Wobei,
und die Schnepfe ist natürlich auch optisch, die wird in der Mitte durchgeschnitten. Und aber auch der Kopf wird in der Mitte durchgeschnitten.
Also auf dem Teller, das von, er hat ein großes Hirn. Ne, oder das Hirn wird dort gelöffelt.
Ja. Ah, okay.
Aber deswegen nennt man auch die Rotbarbe der Seeschnepfe.
Ah, okay.
Weil man hat auch die Därme auch mitgegessen. Weil das ist ja nur Jod. Ist
ja, das kenne ich aus Griechenland, genau. Ja.
Also
ja,
die Schnepfe schmeckt auch nach Jod. Mhm. Also ein wenig Geschmack wie Sardellen ungefähr. Mhm. Ja. Und das ist eben, was den Unterschied macht.
Also das hört sich erstmal
also
schräg
an. Also wahnsinnig spannend
Zeiten von
an.
Weil
ich wollte dich das nämlich immer schon mal fragen, weil ich sage mal, ich kann mich an viele Gerichte, die ich bei dir gegessen habe, gut erinnern. Ich kann mich auch an viele Sachen erinnern, die absolut unique Schiffchen waren. Also ich sage mal Beispiel.
Ja, aber so muss das auch sein. Das ist eben, was heute verloren geht. Man könnte früher ein berühmter Koch Augen zu an seine Küche erkennen. Mhm. Er hatte seinen Angriff, genau wie eine Mode oder wie eine Musik. Er hatte seinen Angriff und dann könnte man sagen, ach, das ist Bocuse, das ist Trois Gros, das ist Outier. Oder das war, man ging extra dahin, um das zu essen, was er kocht. Heute es ist alles verschwommen, ein bisschen verschwommen. Mhm. Es gibt so wenig Köche, die noch ein eigenes Markenzeichen haben. Sehr wenig. Das ist alles mehr oder weniger gleich. Aber der Witzigmann hat ja eine Anschrift zum Beispiel. Mhm. Sehr deutlich.
Wobei Witzigmann natürlich auch wahnsinnig progressiv war.
Ja.
Unfassbar progressiv. Man hat das nie gewusst, aber der hat in den 70ern hat er schon Gerichte gekocht, die eigentlich 2010 erst modern wurden.
Ja, richtig.
Die Schweinebauchgeschichte und sowas alles. Dass als die alle, weißt du, vor 10 Jahren oder 15 Jahren, als alle Schweinebauch und Schweinekinn und diese Sachen gemacht haben mit Sous-Vide, das hat Eckhard Witzigmann auch mit Niedrigtemperatur, auch mit 20 Stunden Garzeit, 1975 oder 1980 gemacht und ist belächelt worden. Also in der Aubergine haben wir dann zum Hauptgang Schweinebauch gekriegt. Ne?
Aber er war sehr bodenständig, der Witzigmann.
Absolut, absolut.
Aber das ist eben, was ich ihm erzähle mit meiner Großmutter und dieses Ragout am Glut im Schornstein.
Ja.
Das ist, die Prinzip sind immer noch gleich. Es köchelt langsam vor sich hin oder gar nicht. Im Wasserbad, das hat sich nicht geändert. Also das wussten schon damals die Leute. Also die wussten schon, wie man Brot backen kann und wenn man kochen konnte. Also es geht leider nicht in Deutschland, das ist auch verloren gegangen, weil die Gerichte gibt es nicht mehr. Wie Pfefferpotas, das weiß kaum einer, was das ist.
Aber es kommt ja zum Teil auch wieder. Also ich finde es faszinierend, also gerade Pfefferpotas, kommt eher wieder als jetzt zum Beispiel saure Nierchen, was ja lange Zeit komplett weg war.
Ja.
Das Thema Innereien kommt ja so langsam auch wieder.
Das ist auch schon, schwer. Das
ist ja, es ist schwer, aber ich sehe dann so, durchaus den einen oder anderen Koch, der sich dann auch da mal rantraut und da was draus macht und auch mal versucht, was anders zu tun. Also, schönes Beispiel, Tobias Betz, ja? Der halt dieses Fränkische auch mit einbaut und sich da dementsprechend auch Innereien mit einbaut.
Ja das gut, das können Sie machen, aber Sie müssen erstmal die richtige Innereien finden.
Ja,
also die Innereien, die Sie hier kaufen können, die können Sie nicht verwenden.
Nein.
Also auch die Kalbsniere, die Kälber heute, die wiegen, was weiß ich, die werden dreimal so groß wie früher. Mhm. Das Fleisch ist rot, ist nicht mehr weiß. Also einen richtigen Milchkalb gibt es hier nicht.
Ich glaube, es ist auch verboten in Deutschland. Ich glaube, es ist verboten, weil ich habe nämlich mal für einen Kunden für eine Veranstaltung, die wollten Milchkalbskeulen haben und haben gesagt, wir möchten aber keine Keulen haben, die Milchkalb heißen, sondern die sollen von einem Milchkalb sein. Also Milchkalb sagt ja was über das Alter des Kalbs auch. Und dann habe ich hier meine Kollegen im Umkreis angerufen und gesagt, das kriegst du in Deutschland nicht, das ist verboten. Muss man in Österreich anrufen, die dürfen.
Ja, vielleicht, ja.
Und deswegen habe ich gedacht, okay, gut, es gibt da wahrscheinlich Zeiten, wo man schlachten darf und Zeiten, wo man nicht schlachten darf oder Alter. ich bin da nicht so, ich bin ja kein Fleischmann, ich bin da nicht so im Thema drin. Aber tatsächlich, damals war es wirklich schwierig. Und wir haben dann wirklich in Österreich von einer Firma diese Milchkalbskeulen bekommen. Und die waren mickrig klein. Also muss man noch ganz ehrlich sagen.
Aber Milchkalb ist auch nicht rentabel.
Ja.
Nein, der müsste das Kilo kosten. Also beim Lamm zum Beispiel funktioniert es. Milchlamm verkauft sich ja. Sie zahlen den gleichen Preis, doppelte Preis als ein kleines Lamm.
Ja.
Weil der kostet ja in der Züchtung gar nicht. Der wird einfach, der bleibt drei, vier Wochen auf der Weide länger und da wiegt er doppelt so viel. Aber bei Kalb, also ich kenne auch die Kälber, die kleine Kälber von früher, die waren, boah, das waren so Baby, da roch das Fell nach Molke. Und die kriegten jeden Morgen so ein Ei im Maul, ein ganzes Ei so aus der Hand und Milch, voll Milch.
Wobei auch auf der einen Seite müssen wir auch froh sein, dass es die nicht mehr gibt. Also es hat auch was Positives, dass wir den Kühen noch ein bisschen Zeit zum Leben lassen.
Aber wo wir bei solchen Gerichten sind, ich mag zum Beispiel sehr gern Zicklein. Aber musste erstmal.
Ja, sehr lecker, ja.
Ja, aber ich musste erstmal den Geschmack verstehen. Ich bin ja nicht groß geworden mit sowas. Ich bin zwar auf dem Land groß geworden, da gab es halt keine Ziegen. Da gab es halt Hühner und da gab es Schweine und das gab es dann halt. Punkt. Später dann, wo ich ein bisschen älter war, da gab es dann halt beim Griechen allenfalls mal ein Lammkotelett. Aber dann eben, dass man dann so Zicklein schön langsam im Ofen geschmort. Ja? Schön langsam, auch über mehrere Stunden.
Das ist würzig, ja, sehr würzig, sehr interessant.
Sehr würzig und
fein.
Schöne Farbe.
Ja, aber du siehst wieder, das schreit auch wieder nach Niedrigtemperatur. Und früher wurde Brot in Holzbacköfen gebacken, also in Backöfen, die mit Holz befeuert wurden. Und diese Holzbacköfen hatten immer diesen riesen Vorteil, dass wenn man abends Feierabend gemacht hat, dass man 12 Stunden lang Hitze umsonst hatte. Und viele Kulturen buken dann ihr Fleisch in dem Holzbackofen, schoben das rein. War viel Schaf, war viel Ziege, war viel Lamm, war viel Zicklein. Die wurden über Nacht reingeschoben und dann am nächsten Morgen gar.
Mit der Resthitze,
Mit der Resthitze, eben. Irgendwann sind die bei unter 70 Grad.
Ja, das haben die früher überall gemacht. Ja, haben der Bäcker, es gab Leute früher, ganz früher, die hatten keinen richtigen Ofen. Dann haben die sowas zum Bäcker gebracht, Ich habe sogar in Marokko das gesehen. Die brachten Sonntagmorgen diese Bastilla. Das ist so eine Pastete, Taubenpastete. Die standen vor dem Bäcker, die ausfroren und haben gewartet, dass sie sein ganzes Brot raus hatten. Also da haben sie im Prinzip das überall gab. Ja. Das ist interessant.
Das ist übrigens auch interessant, weil er gerade sagt, Taube. Es gibt eine Anekdote, ich weiß aber nicht, ob sie stimmt oder irgend sowas, dass ein französischer Koch in Deutschland sich selbstständig gemacht hat und die französischen Namen ins Deutsche übersetzt hat, und zwar 1:1. Und da hieß dann die Taube auf seiner Speisenkarte handgewürgte Bluttaube. Auf Französisch vielleicht, weil es kulturell gar nicht so schlimm ist, aber auf Deutsch hört sich das natürlich absolut katastrophal an.
Aber das ist das Blutwurstprinzip im Endeffekt. Das Blut bleibt im Körper des Tieres.
Ja.
Wie Blutwurst.
Ich muss ja sagen, Taube ist nicht so meins. Ich esse es, aber es ist nicht so meins. Jetzt guckt er mich so an, als ob ich ein Dilettant bin. Ja, ich bin ein Dilettant.
Nein. Ich stimme dir zu. Ich habe Taube schon gegessen. Übler geht's nicht. Ja. Also von Leuten, die einfach nichts davon verstehen, die gesagt haben, ich will auch mal Taube machen oder irgend sowas. Und über die Garzeiten, über die Temperaturen und über die Texturen nichts wussten, sondern das so gemacht haben, wie sie es gedacht haben, dass es gut ist. Aber ich habe schon Tauben gegessen. Ich kann mich an eine Vorspeise im Sonora erinnern, bei Tiltges.
Ja.
Da gab es als Vorspeise so eine Vierteltaube oder Taubenschenkel oder sowas ähnliches. Hör mal, du hättest gesagt, okay, Menü weg, noch 8-mal diese Taube, weil es einfach perfekt war. Es war das konnte Tiltges super. Solche Sachen war wirklich, das war sein Metier auch. Und deswegen sage ich immer, wenn die Leute sagen, oh, Taube ist nichts für mich, ich verstehe die total. Wenn man so eine blutrote Taubenbrust hat, die noch kalt ist.
Das gibt's. Aber ich habe letztes Jahr in Italien eine Tatar von der Taube gegessen.
Okay.
Ich habe gesagt, wow, also ich bin nicht empfindlich.
Aber
erstmal habe ich einen Schreck gekriegt, aber das war aber ein sehr guter Koch. Er hat da interessanterweise so asiatisch gewürzt. Und das war verdammt gut. Das war sehr gut.
Also ich habe meine erste Taube gegessen bei Henry Bach. Und die war perfekt, muss man sagen. Aber es ist halt bei mir, ja, ich esse sie. Auch jetzt im Ikarus hatte ich es letztens noch. Ich esse sie, aber es ist nicht mein Favorite. Ja? Wohingegen ich zum Beispiel komplett durchdrehbar Red Snapper. Ja? Red Snapper in jeder Form. Ob roh, ob Sashimi, ob in irgendwas Japanischen, ob in als Ceviche, als am liebsten alles in einer Kombination, ob aber langsam gegart, gebraten.
Red Snapper ist nicht sehr würzig. Das Fleisch aber ist ein bisschen langweilig.
Ja, ich mag ja dann genau das, diese Textur davon. Ich mag auch so,
ja, die Textur,
wenn du
okay, ja,
die Haut zum Beispiel mitverarbeitest, kannst du ja noch ganz andere Aromen mitbringen, ja, also ja, mitgeben. Das finde ich schon toll.
Erzähle ich das hier
dem Großmeister, der weiß es
besser. Finde ich super klasse, weil ich hab in Neuseeland gewohnt, in einer Bay, Alges Bay. Und dieses Alges Bay war dafür bekannt, dass die Unmengen von Red Snapper hatten. Und mein Vermieter in Alges Bay war so ein Hobbyfischer. Der kam also abends von seinem Paddelboot mit 8 Red Snappern an Bord und hat gesagt, hier, du bist Koch, du weißt, wie das geht, mach dir was daraus. Und ich habe mit dem Red Snapper, ich habe mit dem so gekämpft. Ich habe alles mit dem versucht. Aber meine Frau hat gesagt, oh, nicht schon wieder, bitte nicht. Und ich habe auch, weißt du, mit langen Zähnen diesen Fisch gegessen, weil mein Vermieter mir die immer geschenkt hat und sowas. Ich bin nie ein Freund von Red Snapper gewesen. Aber dafür bin ich eben, wie gesagt, ein großer Freund von einer gut gemachten Taube. Also, und er, genau das Gegenteil.
Ja, gut, aber Gott sei Dank, die Geschmäcker sind verschieden.
Absolut,
ja,
absolut.
Gott sei Dank.
Also ich habe es eigentlich auch am liebsten, wenn es direkt aus dem Meer kommt. Und man praktisch morgens fischt und abends oder mittags dann
ja, das ist optimal.
Auf dem Grill essen.
Das ist das Beste. Ja. Ist das optimal?
Ja, doch, schon. Ja,
ja, weil ich hab so ein Streitgespräch.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich habe so ein Streitgespräch geführt in Berlin von Billy Wagner, Nobelhart und Schmutzig.
Ja.
Weil die haben sehr schön dieses Konzept von Noma umgesetzt, dass man, bevor man den Teller kriegt, kriegt man erklärt, was man isst, also es wird sehr gut erklärt und man kriegt auch erklärt, warum es so gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Das ist also für einen Gast sehr interessant, weckt die Neugierde, also wie gesagt, Nobelhart und Schmutzig, wer noch nie da war, muss unbedingt mal da hingehen.
Wenn wieder auf, genau.
Wenn wieder auf. Mhm. Oder jetzt eben, die machen auch übrigens Takeaway-Service.
Stimmt, ja, habe ich auch.
Es ist wirklich sehr spannend da. Und dann kam so eine Geschichte, wo die einen Fisch 4 Tage im Kühlhaus liegen lassen, damit die Totenstarre weggeht und die Reiftöne dieses Fisches erstmal schmeckbar sind. Dann habe ich dann überlegt, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Und ich habe gesagt, in meinen 50 Jahren Berufserfahrung oder 45 Jahren Berufserfahrung habe ich es eigentlich noch nie gehört, dass man Fisch reifen muss. Aber ich probiere das mal. Mhm. Und ich bin nicht der Meinung gewesen, dass das der richtige Weg war. Also ich habe es gerne, wenn ein weißer Fisch strahlend ist und frisch schmeckt und nicht unbedingt, wenn er den Fischgeschmack annimmt. Also ich möchte das eigentlich.
Aber du meinst
nicht.
Jetzt Ikejime?
Also ich habe
gereifte Ikejime.
Gereifter.
Ikejime, das ist an sich das Optimal.
Ja,
weil das verlangsamt die Zersetzung.
Eben, und da kannst du auch
einen Fisch reifen. Sobald ein Tier tot ist, fängt die Zersetzung an.
Genau.
Bei Fisch auch. Und mit Ikejime, das ist das japanische Verfahren, um diese Zersetzung zu stoppen erstmal. Und die Japaner essen das sofort, also so frisch wie es geht. Sogar Leben. Ist ja Katastrophe, aber das würde ich nicht essen. Nee, aber
ich habe es auch mal im Fernsehen gesehen oder im YouTube, keine Ahnung. Da haben die wirklich Fische filetiert. Ich weiß nicht, ob das ein Trick war mit irgendeiner Nadel in irgendeiner Stelle des Körpers.
Ja, das ist das.
Und dann nehmen sie die Nadel raus und dann wird das serviert. Und wenn man die Nadel rausnimmt, fangen auf einmal wieder die Flossen an zu schlagen.
Ja, das sind die Nerven,
Die Lungen an zu beben.
Ja, das ja bei Fröschen auch.
Erinnert mich so ein bisschen an das Schweigen der Lämmer, wo der sagt,
das sind die bei Jakobsmuscheln auch, 10 Minuten danach.
Ja, genau.
Jakobsmuscheln, sobald sie ein bisschen Salz drauf tun, wenn die bewegen sie sich wieder. Ja, im Endeffekt bei der Jakobsmuschel ist ja, klar, man isst ja den Muskel nur, man isst die Muschel nicht.
Ja.
Und das ist ein Muskel, der sich bewegt, ja.
Ja, ich habe das mal bei Fröschen gesehen und da war ich hoch entsetzt.
Frösche?
Ja, bei Froschenkeln, ja. Und dass da so ein Nachzucken war und das fand ich etwas seltsam. Ja?
Die waren aber sehr frisch.
Ja, sehr frisch.
mein Vater, der jetzt leider verstorben ist, war sehr, sehr, sehr leidenschaftlicher Stipprutenangler. Also Angler an fließenden Gewässern ohne eine Rolle. Und ab und zu hat er einen Aal gefangen. Und weil diese Aale durch die Reusen also diese Netze, wo die Fische sammeln, durchgehen, wurden die Aale immer in irgendwas anderes gelegt. Die wurden also nicht in das Netz rein, weil die haben sich überall durchgeportet und die hatten irgendwie so eine Holzkiste oder irgend sowas, wenn die mal ein Aal haben. Und dann, weil die auch da wieder rausgehen, musste der Aal vorher getötet werden. Also der hat einen Aal gefangen, hat mit einer Schere durch den Kopf, also von oben nach unten durchgestaut
und
hat mit der Schere extra in die Kiste gelegt, weil ohne die Schere würde der trotzdem wieder abhauen. Dann ist er nach Hause gefahren, hat dem Aal die Haut abgemacht, hat die Innereien und die Gräten rausgenommen, hat Filets daraus geschnitten, hat diese Filets meliert, hat diese melierten Filets in die Pfanne gelegt und diese melierten Filets haben sich in der Pfanne noch selber rumgedreht. Das habe ich als Kind gesehen, also als mein Vater noch mit mir im selben Haushalt gewohnt hat, also bevor ich erwachsen wurde. Und deswegen habe ich gesagt, also das ist jetzt ein Ding, das muss man nicht unbedingt haben. Also das ist jetzt kulinarisch nicht richtig wertvoll, wenn man einmal gesehen hat, wie sich so ein Aalfilet in der Pfanne selber rumdreht. Ne? Ist aber auch mehr was für Angler. Ich glaube, für
Kunden. Aber wenn sie die gerade schlachten, da bewegen sie sich trotzdem. Die zucken noch, wenn sie die annehmen, sie spüren diese Kontraktion. Also ich hatte ein Mädchen in der Küche, die hatte Spaß dran.
Ah, okay.
Einmal, ich sah sie, die war so am Lachen. Ich, was machen Sie denn? Die hat einen Aal in der Hand und ich spürte diese Kontraktion.
Aber was ist denn, jetzt gibt es ja viele Rezepte, gerade in der klassischen französischen Küche. Also mein Lieblingsrezept, das ich nicht verstehe, ist zum Beispiel dieser Blutschokoladenhase von Bocuse. Da war ich als Kind.
Ja, das ist aber deutscher Hasenpfeffer.
Ja, aber ich war mehr so oder entsetzt, weniger ähnlich. Ich das gesehen habe, dieser sitzende Hase auf dem Tablett, das war für mich als Kind, war das
Das ist der deutsche Hasenpfeffer. Also da wird ja die Soße mit der Hasenblut zum Schluss gebunden und mit der gehackten Leber. Das ist aber sehr schmackhaft.
Oh, das ist super lecker. Das ist
also er darf zum Beispiel nicht kochen. Also meine Großmutter packte die hat sie die Teile gebraten und dann mit ganz dünner Speck Scheibe umgewälzt oder dann einfach so in eine Kokotte rein, Stück für Stück, die Gemüse und das blieb um die Ecke. Das kocht er ja gar nicht mal. Darf nicht kochen, weil er hat kein Fett und das wird sofort trocken.
Deswegen wird auch sofort.
Und zum Schluss ist ja wie eine Konfitüre, im Defekt. Also das Fleisch löse ich von den Knochen.
Also,
es ist wie eine Marmelade.
Ja, aber was war denn jetzt das Bekloppteste, was Sie je gegessen haben?
Das Bekloppteste? Ja, Tata von der Town.
Das
war neu. Für mich war das neu. Aber ich habe auch in Frankreich vor kurzem gegessen, Hasenrücken-Tata. War auch gut, warum nicht? Das ist, man muss aus der Psyche raus und sagt, ich probiere es. Also es gibt Sachen, die möchte man nicht probieren. Aber das war interessant. Das ist das Frische. Im Endeffekt, wenn das Rehfleisch sehr frisch ist, da gibt es ja kein Problem. Das ist wie Rindfleisch.
Weil jetzt über die familiäre Kombination haben Sie auch sehr viel Blick in Richtung Japan und auch was in Japan entsteht und was für Rezepte da unterwegs sind. Und da gibt es ja auch jede Menge Sachen, wo wir als Mitteleuropäer sagen, ich weiß nicht, oder?
Gut, Japaner, ja gut, die essen zum Beispiel diese schleimige Bohnen.
Ja, fermentiert.
Natto, ja.
Genau, das kauft meine Frau für sich, aber das kann ich nicht essen, tut mir leid. Also das möchte ich nicht mal probieren. Das Schleim so. Also, oh Gott.
Ich habe eine Reise durch Japan gemacht und das war eine ziemlich kulinarische Reise. Und bei dem Hauptevent war es so, dass ein europäisches Buffet und ein japanisches Buffet wurden über Eck gebaut. Die Hälfte der Gäste waren Amerikaner und Europäer und die andere Hälfte waren Japaner. Und die haben auf dem europäischen Buffet Hummer, Gänseleber, Kaviar, Austern, Trüffel. Und auf dem japanischen Buffet die Pendants dazu, also diese Unagi und was sie, also die Segel und sowas, alles, was die Japaner für Delikatessen wahrnehmen. Und ich habe natürlich, weil ich diese europäischen Sachen und die amerikanischen Sachen alle gut kannte, mich immer an das japanische Buffet angestellt und habe immer geguckt, was essen die denn? Und dann gab es da eine Turmschnecke, die ist, und ich zeige jetzt mal mit den Fingern, ich schätze, es sind 15 Zentimeter, 15 Zentimeter lange Turmschnecke. Und bei dieser Turmschnecke war quasi die längste Schlange. Also es war jetzt nicht so eine Schlange von 50 Leuten, sondern überall standen 2 Leute, aber da standen halt 6 Leute. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss gut sein. Also so etwas Ekelhaftes habe ich weder vorher noch hinterher in meinem Leben je gegessen. Und zwar, wenn man sich jetzt vorstellt, eine Mischung aus Sehnen und Knorpeln.
Also nie wieder.
So ähnlich hat das geschmeckt. Ich habe also diese Turmschnecke, die wurde auch immer länger. Die hat man mit so einem Zahnstocher aus dem Gehäuse rausgezogen. Und dann haben sich die Japaner hingestellt, Kopf in den Nacken und dann diese 10, 12 Zentimeter lange Schnecke rein. Und dann wurde die gekaut. Und,
Poor Gott.
Und ich habe dann natürlich geguckt, weil ich das Zeug nicht kannte. Mache ich auch. Habe also diese Schnecke da raus. Und das war viel. Das war 25 Gramm oder sowas. Also das war jetzt nicht nur so ein Ding, was man eben runterschlucken konnte. Und habe mich dann auch so hingestellt, habe diese Schnecke in meinen Mund gleiten lassen, habe da angefangen, drauf rumzukauen. Und es war wirklich so ungefähr das Ekelhafteste an Haptik, an Geschmack und an Optik, was ich überhaupt je gesehen habe. Und das war jetzt kein Restaurant mit Stühlen und Tischen, sondern mit so Stehtischen. Ja. Und ich habe die ganze Zeit nur geguckt, wo kann ich das reinspucken, wo kann ich das reinspucken? Und wie gesagt, ich wurde grün im Gesicht und das Ding, das wollte nicht runter, das wollte wieder hoch. Und habe ich gesagt, okay, tatsächlich habe ich allerdings auch in anderen Kulturen erlebt, also nicht nur in Japan, gibt es in jeder Kultur irgendwas, was für uns Europäer einfach nicht gebaut wurde.
Andouillette.
Ja, Andouillette. Mein Partner Borkowski, du kennst ihn gut. Ja. Ne? Wir waren
ist er das?
Als wir in den, da war die Messehalle waren noch in Les Halles, also nicht in Rungis, sondern in Paris, waren wir in einem Restaurant, wo nur Metzger verkehrten und haben Andouillette gegessen. Da hat er gesagt, meine Güte, das riecht nicht nur wie Scheiße, das schmeckt auch wie Scheiße. Und ich habe gesagt, ja, es könnte vielleicht sein, weil es Scheiße ist.
Ja, mehr oder weniger hat er recht.
Mhm. Ja.
Wenn man objektiv denkt.
Absolut.
Aber gut, ich habe das schon als Kind gegessen. Ich fand das lecker und das esse ich heute auch noch gerne.
Mhm. Wenn Robert Andouillette gemacht hat, war es auch ein bisschen harmloser, muss man ganz ehrlich sagen.
Es gibt natürlich verschiedene Zubereitungen. Es gibt sehr gut Andouillette, sehr fein, mit wenig Fett und so weiter. Aber es gibt auch sehr viel billiger Zeug. Also.
Aber wie ist das, wenn man jetzt wirklich schon so lange im Business ist und eben in vielen Welten sich Inspiration holen kann? Also Japan ist das eine Thema, Europa, Frankreich natürlich, klassische französische Küche. Und wenn man sich dann hinsetzt und sagt, ich mache mal eine neue Karte, sagt man dann, ich probiere was Neues aus? Oder sagt man, hey, ich habe jetzt einfach mal ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel, ich nehme das, wo es eine sichere Burg ist, wo ich das so und so verkaufen kann? Ist da noch experimentieren,
nee,
ist
da
noch
ausprobieren? Eine Farbpalette, wo sie mischen die Farbe, sie nehmen den Farbe oder der und sie gestalten ein Bild. Aber das Bild muss schön sein. Das heißt, es muss der Gast gefallen. Nicht. Das Problem heute, da werden so Gerichte gestaltet, um sich zu produzieren. Das ist falsch. Und das findet man immer mehr. Aber schließlich der Gast, also wir überleben im Schiff hier so lange, weil jemand den Gast an erster Stelle getan haben. Und der Gast bringt das Geld. Ob sie 10 Sterne oder eine haben, das spielt ja keine Rolle. Oder gar keins. Der Gast bringt das Geld, damit leben sie.
Ja.
Und das ist wichtig. Und der Gast ist glücklich und geht nach Hause und erzählt, wie gut es war. Das ist wie die Gerichte, was ich gerade, Herr Boos, was ich gerade erzählt habe, man vergisst es sein ganzes Leben nicht mehr.
Ja.
Aber so muss das sein. So muss das sein.
Komischerweise, jetzt wo er das gesagt hat, habe ich nochmal in meinem Kopf Revue passieren lassen. Ich werde bestimmt einige Episoden vergessen haben, aber ich weiß, dass der Altschocker unten schon in den 90er und den 80er Jahren relativ regional gekocht hat.
Aber das machte auch Spaß.
Ja, aber es war schon regionale
Küche. Für mich, damals, das war eine neue Forschung in der deutschen Küche. Und da habe ich so viele Bücher gekauft und so viele alte Sachen ausfrauen. Also das war für mich eine ganz große Entdeckung. Weil man sagte in Deutschland, nee, nur Französisch. Deutscher Sekt? Nein. Nur Champagner. Ja. Also die Deutschen hatten sich schon von ihrer Kultur getrennt, im Anfang der 80er Jahre. Ja.
Wir müssen vielleicht mal für die Zuhörer, die das nicht kennen, sagen, also das Schiffchen in Kaiserswerth ist ein Haus von 1728 oder irgend sowas. Ne? So
1733,
wo unten im Erdgeschoss ein Restaurant war und oben im ersten Stock ein anderes Restaurant war. Mittlerweile ist das kombiniert, glaube ich, in einem Restaurant.
Nee, das war damals so, wir hatten ja das zwei Sterne im Parterre und das war ziemlich, das war doch sehr, sehr alt und es bricht alle zusammen. Ne? Also, und dann haben wir gesagt, gut, wenn wir mehr weitergehen wollen, dann müssen wir was überlegen. Dann haben wir das Schiffchen im ersten Stock transportiert, also voll umgebaut, ziemlich klassisch, aber so ein 3-Sterne-Interieur. Und wir hatten unten diese leere Raum, aber was machen wir denn daraus? Und dann wollte meine Frau, sagt, mach doch ein Fischrestaurant. Und da gab plötzlich diese Würmergeschichte in der Zeitung.
Ah, okay,
ist das
ja,
damals?
Ja, ja, ja.
Wobei die Würmer existieren immer noch.
Immer noch, aber so haben sie mit.
Aber damals das war so, wurde so geputscht und dann haben wir gesagt, nee, nein. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, wir machen einfach, was es überhaupt nicht gibt. Wir machen ein deutsches Restaurant. Es gab damals in Paris ein deutsches Restaurant mit einem Stern. Hm. Le Vieux Berlin. Avenue Georges V. Gegenüber vom Hotel Georges V. Ja, der Alt-Berlin. Er hat einen Stern. Und da habe ich gesagt, okay, wir machen deutsche Küche. Also haben wir angefangen zu suchen, zu gucken, Bücher zu kaufen, alle möglichen. Und dann haben wir diese alten Gerichte modernisiert. Das war schön, das hat total Spaß gemacht, also wirklich. Und das hat 12 Jahre lang haben wir diese Altschocker gemacht.
Mhm. Also wie gesagt, Altschocker war im Erdgeschoss.
Ja, ja.
Und im ersten Stock war dann das Restaurant
das Schiffchen. Ja, ja, ja.
Mit 3 Michelin-Sternen. Und in der besten Zeit hatte das Altschocker 1 Michelin-Stern.
Ein Stern, 19 Jahre lang, ja.
Und,
haben wir unten.
Und dann kamen wirklich sehr, sehr rigorose Änderungen. Dass, ich glaube, erst war es Bistro und dann das Enzo.
Nee, oder? da gab's erstmal Altschocker, dann haben wir zugemacht. Wir haben gesagt, ja, wir wollen jetzt ein bisschen mit der Zeit gehen. Wir machen ein Bistro. Mit einer, eben was ich gerade gesagt habe, eine gemischte Küche. Mhm. Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, also so asiatisch.
Mhm. Ja.
Das war damals interessant. Und dann haben wir gedacht, wie machen das was lockerer, aber haben wir trotzdem einen Stern dafür gekriegt. Und das war gut, das war damals nicht so toll, weil das wollten wir ja nicht. Wir wollen nicht diese ganze Petit Four, das ist alles das Drumherum. Der
verschiedene Salzsorten.
Ja, genau, das war wieder, man müsste schon wieder, damals haben die mir gesagt, sie brauchen das nicht. Ja, die Gäste erwarten das doch, wenn sie mit einem Stern rumlaufen, die erwarten natürlich Aperitifkekse und so weiter, ja. Ja, und dann irgendwann kam der Caso zu uns, ein italienischer Oberkellner, das gut war, und ich habe gesagt, mein Gott, ich bin sehr oft in Italien gereist damals und ich fand das interessant. Also ich fand die Küche, die italienische Küche sehr einfach und großzügig, sehr lecker, gute Produkte. Und ich habe gedacht, wir machen das Gleiche wie Malchocker, wir machen ein italienisches Restaurant. Dann hatten wir so eine Riesenmaschine wie den Tisch hier. Dann haben wir die Nudeln selber gemacht. Das hat auch viel Spaß gemacht.
Es war natürlich eine Zeit, wo es für viele, und ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht bei meinen Zuhörern unbeliebt, italienische Gastronomen, es ganz schön frustrierend war, dass das beste italienische Restaurant Düsseldorfs von einem Franzosen gemacht wurde.
Ja gut, aber das wollen die Italiener selber nicht.
Ja.
Die wollen nicht so kochen. Die wollen einfach so, wie die es jetzt machen. Die wollen nicht unbedingt die Nudeln selber machen und diese Komplikation oder die Tomaten importieren, die San Marzano-Tomaten und so weiter. Aber wir haben das schon perfekt getrieben. Und ich fand das ja. Aber irgendwann habe ich gesagt, ich werde älter und dann 2 Restaurants, das war auch zu viel Arbeit, wirklich. Also man müsste entscheiden, man muss eine zumachen. Und dann habe ich jetzt 2 Köche, die bei mir gelernt haben und die haben gesagt, okay, oben der Raum ist leer, der wird nicht jedes Jahr komplett ausgebucht mit Veranstaltungen, da könnte man so für ein flexibles Restaurant machen, also ein Bistro. Ich sage, okay, da machen wir. Haben wir neue Sessel gekauft, alles Mögliche, ja, oder kam der Lockdown.
Mhm.
Aber das kam auch gut an. Das war auch so ein relativ moderne Bistro. Das lief auch sehr gut.
Mhm. Ja, aber das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen auch zeitgemäßer, weil wenn man in Amerika zum Beispiel in ein wirklich gutes Restaurant geht, muss man genau wie hier reservieren, ist ganz klar. Aber man hat immer die Möglichkeit, als Walk-by oder als wenn man vorbeigefragt, habt ihr noch einen Tisch frei? Dass sie dann sagen, ja, nee, jetzt gerade nicht, aber wenn sie 10 Minuten warten, dann wird was frei. Ja. Oder sie können an der Bar Platz nehmen, an der Theke Platz nehmen. Das ist natürlich bei so einem Konzept, wie du das gerade fährst, vielleicht auch eine, weil dieses Kaiserswerth, wo sein Restaurant ist, ist ein Stadtteil zum Spazieren gehen. Das ist wirklich ein wunderschönes, pittoreskes Viertel in Düsseldorf, das direkt am Rhein liegt und so weiter. Und das wäre vielleicht eine ganz gute Idee, wenn man dieses pittoreske Kaiserswerth mal besucht und dann am Schiffchen vorbeigeht, mal zu fragen, habt ihr eigentlich noch Platz? Weil wenn das oben so ein System ist, wo man...
Ja, das haben wir, ja. Quasi,
das finde ich eigentlich ziemlich sexy. Und wenn man halt nichts kriegt, dann kriegt man halt nichts.
Das war gut, die kam auch mit Fahrrad und so weiter. Ja, das war locker.
Ich mache das immer, wenn ich irgendwo bin und meine Liebste und ich, wir haben gerade Lust auf was. Und da ist ein Laden, wo wir sagen, oh komm, das probieren wir mal. Ich, auch wenn ich nicht reserviert habe, ich frage immer.
Ja, ja.
Weil irgendwas mit No-Show ist immer. Mhm. Ja? Und irgendwas mit, da wartest du jetzt nochmal und vielleicht kriegen wir das in einer Stunde hin oder kommen in einer Stunde wieder. Ja. Ich glaube, da geht viel.
Da geht auch viel. Allerdings ist es natürlich auch für einen Gast manchmal ein bisschen deprimierend, wenn er dann nicht Stunde wartet und dann erfährt, dass doch nichts geht.
Ja,
aber trotzdem, also ich sag mal, in so einem Stadtviertel wie Kaiserswerth ist es auch nicht so schlimm, wenn man nochmal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde spazieren gehen muss, weil es da einfach so schön ist. Ne? Und das ist vielleicht in Essen, wo kommst du her? In Essen, Kupferdreh? Nicht unbedingt der Fall.
Kupferdreh ist auch eine schöne Gegend.
Nein, ich komme nicht aufs Kupferdreh. Aber das weiß er nicht, er kann es sich nicht merken. Er ist ja auch schon 60, weißt du? Und dann ist das natürlich immer so ein Thema. Nein, bei uns in Haidhausen,
genau.
Ist es so, dass wir komplett auf Gastronomie verzichten. Also es gibt da nicht viele, außer meinem Nachbarn Patti, den wir auch schon hier hatten.
Ah ja, Patti
aus Werden. Aber der hat in Werden seinen Laden. Ja? Nichtsdestotrotz ist es durchaus so, dass es auch in Essen den einen oder anderen wirklich guten Koch gibt, wenn ich an Nelson und Kollegen erinnern darf oder an mein großes Idol Henry Bach. Aber ich sag mal, Henry hat mir eigentlich gezeigt, wie man kocht. Ja? Und deswegen lasse ich da auf nichts kommen und auch auf andere Kolleginnen und Kollegen, die da unterwegs sind.
Wir sollten
Düsseldorf mal, ist schon schön.
Wir wollten aber Henry essen, unbedingt mal zum wir sollten Henry unbedingt mal zum Podcast einladen. Tut mir jetzt auch echt leid, dass ich das noch nicht gemacht habe, weil Henry ist unfassbar interessant. Der ist ja nicht nur ein super Koch und alles, sondern der ist auch noch ein klasse Westernreiter. Ne? Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Mhm. Sollten wir unbedingt mal machen. Und wir sollten auch daran denken, dass wir nochmal mit unseren Kunden mit unseren Zuhörern schimpfen wollten. Ne?
Ja, das machen wir gleich. Ich habe aber noch eine Frage.
Oh, Entschuldigung.
Wenn man jetzt so wirklich in einem Atemzug auch genannt wird mit Ducasse und Bocuse und so, dann schwingt ja da auch immer eine Verantwortung mit. Und jetzt gerade haben wir das große Thema, wenn dann Gäste zum Essen kommen, das ist ja nicht mehr wie früher, dass die dann gesagt haben, hat mir nicht geschmeckt, ich gehe nicht mehr hin, sondern es wird sich natürlich lautstark beschwert oder so. Das war nicht schön oder dies oder das. Und das ist natürlich gerade so ein Thema, wenn man auch über die Jahre gelernt hat, dass man einem Koch auch mit Hochachtung durchaus begegnet. Und in den USA ist ja noch, auch in Frankreich, immer noch mit Chef angesprochen. Hier in Deutschland ist das halt der Koch. Ja? Mhm. Ich finde das immer ein bisschen schade, weil das so ein bisschen so, fehlt so ein bisschen
Respekt. Ja, aber ich lebe gut damit. Ich habe damit kein Problem. Ja? Ich weiß es, ja genau. Sie haben recht.
Ja, aber wie ist jetzt so die Idee? Hoffen wir mal, der Lockdown ist vorbei. Dann macht ihr halt dieses modernere Konzept so ein bisschen. Gibt es da noch neue Ideen, was da drüber hinaus noch geht? Weil jetzt nach dem Lockdown wollen ja alle mit irgendwas kommen. Und ich glaube, das wird eine wilde Sache. Ja? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wir haben wieder die Roaring Twenties, dass alle wieder sehr hedonistisch unterwegs sind.
Ja, wir diskutieren schon darüber, was machen wir danach. Mhm. Das wird auch schwierig, weil die Gastronomie hat sich die letzten 20, 25 Jahre stark verändert.
Ja.
Ja, und es gibt, ich kenne noch die Zeit, wo in jeder Stadt drumherum Vielsterne-Restaurants gab. In Duisburg, Oberhausen, überall. Mhm. Die gibt es ja nicht mehr, alle. Gibt es nicht mehr. Sie sind alle weg. Ich frage mich auch, warum. Es gibt natürlich einen Mangel an Köche auch. Mhm. Also ein Koch ist ja nun mal ein guter Handwerker. Sollte er sein. Mhm. Es gibt, in jeder Branche gibt es immer weniger Handwerker. Nicht nur in der Küche. Ja. Also Schreiner, Bäcker, überall.
Ich habe gehört, sogar Ingenieure. Mhm.
Ingenieure auch, ja. Ja, durchaus. Also wenn du einen Computer vor der Nase hast, verdienst du mehr und schneller.
Ja gut, aber Geld verdienen ist ja schön. Hm? Aber man muss Spaß haben. Hm? Für mich ist es primär Spaß.
Ja.
Und man muss immer nachdenken, ist man nie fertig. Und die Küchenentwicklung heute, die man hat, das hat Descoffier schon 1900 gesagt, die Küche wird sich immer die Zeit anpassen und immer verfeinert, immer besser werden. Und hat er ihr Recht behalten. Mhm. Es gibt natürlich andere Köche, wie der Nignon gesagt hat, fürchtet euch vor Mode. Mhm. Die gibt es auch noch.
Ja, klar.
Aber die sind auch weg.
Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du verfolgst ja auch so ein bisschen, was der Dolase schreibt. Der hat von einem Restaurant in Frankreich berichtet, dass nach den Plänen von 1972 mit der Originalspeisekarte von 1972 eröffnet hat.
Ja, das geht und nicht.
Doch, doch, pass auf, das Restaurant war groß,
ja,
hatte aber wenig Plätze, so wie 1972. Also man hatte Platz im Restaurant und es wurde jedes Gericht flambiert, tranchiert, vorgelegt, nachgelegt, mit einem Réchaud warm gehalten. Und die haben im Januar ihr Restaurant aufgehabt und im Februar waren die ausgebucht bis in den September. Und es waren nur Originalrezepte von 1972, wo dieses Restaurant früher drin war. Also das war Restaurant, die haben zugemacht und haben die das nochmal aufgehabt. Wir nehmen alles so wie früher. Und dann habe ich gedacht, also diese, ich weiß nicht, ob das Flambieren am Tisch ist kein Akt der Steigerung der Qualität.
Nee,
definitiv nicht. Aber es ist ein Akt, der dazu führt, dass ein Ehepaar, was viele Jahre schon verheiratet ist und zusammen essen geht, ein Erlebnis bringt. Also diese Flaviererei ist immer das Erlebnis und nicht die Qualität gewesen. Also ein Filisteak à la Motti-Chef schmeckt nicht so gut wie ein Filisteak, was in der Küche zubereitet wurde. Aber es ist Entertainment, Amüsement für die Gäste. Und was ich so toll fand, war das Restaurant, die Karte war von 1972. Ich kannte noch immer jedes Gericht auf der Karte, obwohl es in Französisch war, weil das war ja quasi, ich bin zwar erst 75 in die Branche gekommen, aber ist ja damals nicht so schnell gewechselt. Das war ja,
über
20 Jahre.
Jahrelang haben die gleiche Karte gehabt.
Richtig. Ja. Und ich habe bei jeder Zeile aus der Speisekarte, die ich gelesen habe, habe ich so ein bisschen Sentimentalität in mir gespürt. Und habe dann hinterher gedacht, da möchte ich auch mal gerne hinfahren und mir das anschauen. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass eben, es ist vielleicht auf der einen Seite ein Konzept, was gemacht wurde für Leute, die in der Zeit schon erwachsen waren. Aber es ist natürlich auch wieder so abgespaced, dass die jungen Leute sagen, ja, komm, das kann doch nicht sein.
Heute heißt das Retro, Ralf.
Es gibt aber ein Gericht, die Sie mit Flambieren verbessern können. Also mit Cognac flambieren.
Ha.
Die Andouillette.
Das stimmt. Also Andouillette kann man mit allem verbessern. Also Andouillette kann man auch verbessern.
Probiert mit Cognac, ein guter Senf, doch, schmeckt doch.
Ich wollte gerade sagen, wenn man
die Krebse setzt, würde ich auch noch gelten lassen. Also bei Krebse setzt.
Krebse ist so lecker.
Ja. Und da hat, glaube ich, das Flambieren am
Tisch. Wir haben hier übrigens bei uns hier in der Firma.
Gut, das ist ein bisschen Show, aber der Lammrücken, also früh, weil die so stumm haben, die alles flambiert. Der Fasan, die Lammrücken, alles.
Wie heißt der Maitre nochmal aus?
Ugo Steiger.
Genau, der hat sogar Kopfsalat flambiert. Er hat Kopfsalat flambiert, ich schwöre es. Er hat alles flambiert und der hat gesagt, ich flambiere ihn alles. Ne? Dann hat er, ich hätte gerne einen flambierten Kopfsalat, kein Problem. Und dann hat er Kopfsalat flambiert. Aber das war in den 70ern.
Aber richtige Gastronomie war das auch nicht.
Hm. Man muss immer auch ein bisschen, glaube ich, auf den Effekt achten. Entweder geht man irgendwo hin, wenn man ein Entertainment haben möchte, wo man weiß, hey, das ist ein Koch mit einem großen Namen und der entertaint mich über das Essen. Oder man geht irgendwo hin, weil man sagt, das ist eine Attraktion. Ja? Weil da wird flambiert, da gibt es Feuer und dies und das. Und ich zum Beispiel finde ja Teppanyaki unglaublich spannend. Ja? Aber wenn du es zweimal gemacht hast, dann ist das auch nicht mehr so richtig spannend. Und vor allen Dingen fragt sich dann auch immer, warum ist das jetzt so alles tot? Warum kann man das nicht, das nicht richtig gut schmecken? Oh, ja. Heftig Soße drüber. Und ist toll, keine Frage. Aber am dritten Mal fragt sich das. Dann kommen die aber, machen im Laden das Licht aus, braten Eis auf der Platte an und flambieren das. Aber jetzt natürlich nicht so, dass da irgendwie eine Kelle drüber kommt, sondern über die ganze Platte geht dann der Reisschnaps oder was immer, den du benutzt, und dann geht die Flamme so richtig durch den Laden.
Das ist Zirkus.
Ja, ja, ist Zirkus.
Das ist eine Modeerscheinung. Gab früher in Düsseldorf auch.
Ja, klar.
Nippon Kano oder Daitokai
hat das gemacht. Aber auch im Hotel Nico machen
sie das. Ja, da war ja unten drunter das Nippon Kahn.
Ja, genau.
Haben die das auch gemacht, ja. Ja, damals, das passte irgendwie.
Ja.
War auch nett.
Aber ich glaube, dieses Retro-Essen kommt wieder.
Ja, so die Küche, die ich vor 70 Jahren gekocht habe, möchte ich heute nicht mehr kochen. Also ich kann alle Soße, von A bis Z. Das wäre nicht dumm, wenn ich das nicht konnte. Aber das möchte ich heute auch nicht mehr.
Aber ich
mache das manchmal für die Mitarbeiter im Schiffchen. Ich sage mal, Lehrling, wie man eine richtige Bechamel, ein Hollandaise und so weiter. Das macht auch Spaß, aber für die Gäste, das...
Ja, ich glaube auch, also früher sagte man ja nicht unbedingt nur Soße, sondern es war ja eine Garnitur immer, die aus mehreren Komponenten bestand, wo die Soße und das Gemüse und sowas dazugehört. Und die klassischen Garnituren, Ich glaube nicht, dass die heute noch jemand drauf hat. Ne? Also wir beide kennen vielleicht noch welche. Aber ich glaube, das ist nichts, was man heute auch noch in der Schule oder im Betrieb lernt. Ne?
Klar, ich weiß es gar nicht.
Also ich habe mal ein Steinbutt gemacht für einen Gast, der wollte was Besonderes. Habe ich ein Steinbutt in Champagnersoße, dann kurz glasiert. Mhm. Und da kriegt natürlich Soße ein bisschen Farbe. Mhm. Ist sehr lecker. Und dann brachte ich ihm das am Tisch. Er hat gesagt, ich hatte keine Crème Brûlée bestellt. Er wollte kein Crème Brûlée haben. Mhm. Ich sage, es ist ja kein Crème Brûlée. Aber Sie sehen, die Leute kennen das heute nicht mehr. Das ist genau wie die Weine von früher. Diese schwere Weine, diese breite Burgunder zum Beispiel, die man zu einem Steinbutt in schwere Soße getrunken hat. Corton Charlemagne oder sowas. Das trinken die Leute heute nicht mehr. Oder alte Weine. Ich habe so viel alte Wein im Keller, die verkaufen wir nicht.
Hm. Aber, oh, wir können aber, helfen.
Wollte ich sagen, ich
ja, gerne. Ambulant.
Corton Charlemagne von Cocherie, da hat sie hier schon einen Abnehmer für.
Ja, ich hatte auch, ich habe noch sehr viel alte Champagner, trinkt auch keiner.
Also das kommt auch drauf an. Ja. Wollte ich gerade sagen, ich habe 75er Champagner getrunken, die wirklich toll waren. Aber ja. Ich habe auch schon.
Es ist auch toll, aber das ist was anderes.
Ich habe eine Brühe getrunken, die völlig überlagert und schon braune Farbe hatte. Dann,
na gut, das kann passieren. Jede Flasche entwickelt sich selbst, also selbstständig.
Ja, und da wird auch kein Fehler verziehen.
Also ich habe einen Corton Charlemagne von zum Beispiel von Cocherie getrunken, der war nicht trinkbar.
Nein.
Der war überalkoholisiert.
Ja.
Und er hatte die ganze Säure platt gemacht. Also das war zu fett.
Ach so, aber der war
kein Fehler. Das kann passieren. Das sind
weil eine der größten Erlebnisse in meinem ganzen Leben in Sachen Wein war wirklich, es war ein Mosso Perrier von Cocherie.
Ja.
Oder Mosso Le Perrier.
Le Perrier.
Und danach haben wir eine Flasche Corton Charlemagne getrunken, der eigentlich in der Liga der bessere ist als der Mosso Le Perrier. Aber der Mosso Le Perrier hatte einfach die bessere Entwicklung. Und das war
er ist auch vielleicht feiner. Corton Charlemagne ist breit, ist sehr breit und schwer.
Brett. Ja, ist ein Brett, sagt man.
Waren Sie bei...
Ich war bei Cocherie zu Hause.
Ja, haben Sie gesehen, wie er wohnt?
Ja, ist okay.
Ja, aber für einen weltberühmten Winzer, ja, sagt man, mein Gott.
Aber an einem Tag habe ich mit dem Sohn von Cocherie, der war damals 15 und durfte noch nicht Motorrad fahren und hatte so einen Motorrad, wo man vorne den kleinen Motor auf das Vorderrad setzt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt.
Ja, Solex.
Solex, genau. Und ich wollte seinen Vater besuchen und sagte, der Papa ist nicht da. Und dann habe ich gesagt, wo ist der Papa denn? Hat er gesagt, er ist bei meinem Großpapa. Weil der Großvater hat auch einen Weinberg in demselben Ort. Und da hat er gesagt, wir können aber hinfahren, weil ich war mit einem großen Motorrad da und er mochte mein Motorrad. Weißt du? Und dann sind wir zusammen hin und dann hatte Cocherie, sein Papa und sein Sohn und ich haben oben auf dem Weinberg vom Großvater gestanden und haben uns so ein bisschen unterhalten. Und dann sind wir nochmal zurück in das Weingut und dann hat er mir etwas Wein gegeben, weil ich hatte... ihm eine kleine Lügengeschichte erzählt. Es war ganz schwierig, damals an Cocherie ranzukommen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe gesagt, ich bin nur gekommen, weil mein Vater möchte noch einmal in seinem Leben einen Cocherie-Wein trinken. Und deswegen bin ich heute Morgen in Düsseldorf losgefahren, um eine Flasche Wein für ihn zu holen.
Ja, er produziert aber auch nicht so viel. Ne?
Was?
Er produziert aber
gar nicht so viel. Also sein Weinkeller, also mit seinem eigenen Weinkeller, ist wesentlich kleiner als mein Weinkeller zu Hause. Und mein Weinkeller zu Hause ist in einer Toilette. Also es ist nicht in einem, es ist kein Gewölbegang, sondern es ist eine Toilette, wo ein kleiner Raum dabei ist von vielleicht 4 Quadratmeter. Und mein Weinkeller ist wesentlich größer als seiner mit seinen eigenen Weinen. Und dann sind wir in seinem Weingut zurück und er hat eine Flasche aus dem Regal genommen.
Sind aber nette Leute.
Und hat erstmal ein Etikett draufgeklebt, hat ein Halsetikett dran gemacht, hat eine Kapsel über den Korken gemacht und also alles mit Handarbeit. Hat dann noch das Etikett signiert mit vielen Grüßen an meinen Vater. Er wusste ja nicht, dass ich ihn angeschwindelt habe. Ich habe das ja.
Wobei die haben ja damit spekuliert. Ne? Das ist wie die Grappa Levi damals.
Ja, ja.
Haben die so spekuliert, dass er...
Da bin ich mal verarscht worden beim Levi.
Auf dem Hof?
Extra einen Termin gekriegt. Ja. Und komm dann hin und er wollte gar nicht mit uns reden. Und dann
mochte er euch nicht.
Die haben den ja bekannt gemacht, weil seine Grappa war gar nicht so toll.
Nö, fand ich auch nicht.
Aber die kostet dein Vermögen.
Ich habe heute noch
Blindverkostung gehabt, das war unglaublich. Ich habe gedacht, weil gut,
Aber es hat auch immer 56% oder 58% Alkohol. Was ist einfach auch nicht einfach zu trinken, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss sehr viel kleinere Gefäße nehmen und man muss sehr
aber
viel.
Aber das ist ein richtiger Digestiv.
Ja.
Das räumt den Magen richtig auf.
Definitiv. Übrigens, aufräumen heißt auch, wir müssen eigentlich jetzt zum Gewinnspiel kommen, sonst kommen wir nämlich über die Schwelle, wann die Leute irgendwann dem Podcast nicht mehr folgen können, weil wir so viele Storys aufgerissen haben. Das nächste Mal müssen wir wirklich mal ein Schiffchen gehen und dann machen wir vielleicht
ja, sehr, sehr gerne. Also Podcast, sehr, sehr, sehr gerne. Also ich lade dich gerne ins Schiffchen ein. Also ich bin ja hier quasi lokal. Du bist ja, da,
hier kommt das. Ja, bei uns in Essen haben wir ja nichts.
Ich lade dich gerne zum Essen im Schiffchen ein.
Aber wir müssen vorher noch eine Sache klären. Ja. Gewinnspiel. Ihr wisst, ihr könnt ein S18 von Chroma gewinnen, wenn
ein Turbo.
Und zwar auch mit der Unterschrift unseres Gastes. Und die sind wirklich unique, diese Messer.
Gibt es nur einmal auf der ganzen
Welt. Nur einmal auf dieser Welt. Außer das von Sebastian Lege.
Wir machen nur ein Stück.
Ja, außerdem von Sebastian Lege, der wollte auch
noch
Der wollte auch selber eins. Mal sehen.
Ja, ja, es gibt nur ein einziges. Und wir gucken auch immer das Lasermobil. Die lasern das für uns.
Es gibt da so eine Firma in Deutschland, die heißt Lasermobil, lasermobil.de. Nee, ja, Lasermobil.com. Entschuldigung, nicht Lasermobil.de.
Das ist die Ann-Kathrin, ne? Ist die,
Ann-Kathrin. Und der schicken wir quasi die Unterschrift.
Ja.
Und die lasert diese Unterschrift dann auf die Messerklinge, schreibt dann auch noch im Blogschrift Jean-Claude Bourgeois dahinter.
Nee, das mache ich.
Aber
sie lasert das. Ich schreibe es
hin. Du schreibst Jean-Claude Bourgeois auf den Zettel und sie lasert dann die Unterschrift und den Namen auf die Klinge. Und dieses Messer gibt es nur ein einziges Mal auf diesem Planeten. Wenn ihr übrigens zu Hause Messer in der Schublade liegen habt, die mal gelasert werden müssen, damit die Kollegen da nicht immer dran gehen, das macht die Ann-Kathrin auch. Ne? Ja, genau, also, zwar recht über. Ich finde das nicht teuer. Ich muss sagen, es ist echt günstig.
Ich muss dazu sagen,
wie teuer ist so ein Messer?
Das kommt auch an, wie viel das
sind. Oh, das Messer ist teuer.
Das Messer ist richtig teuer. Das kostet 200 oder 180 oder so. Aber die, dadurch, dass es unique ist mit der Unterschrift und so,
ist auch nicht so teuer.
Ja, aber dieses Turbo, das gibt es in der Form auch bald nicht mehr so, habe ich mir sagen lassen. Doch, ja.
Könnte sein. Verkaufen Sie noch einen Smoke,
Also das ist schon toll.
Ja, aber was ich drei Stück von.
Was ich jetzt
Schleifst du die selber?
Ja.
Weil du kriegst lebenslang Schleifservice bei Nesmuk. Du kannst denen die Messer schicken, die schleifen das und schicken das kostenlos wieder zurück.
Ja, ich habe einen ganz feinen, an sich, ich warte nicht, bis die nicht mehr schneiden. Ja. Ich habe das von den Japanern gelernt. Sobald ich das benutzt habe, dann mache ich das auf einen ganz dünnen Stein.
Japanischer Stein, sehr, sehr dünn. 8000er Stein?
Ja, ganz dünn. Das ist wie Marmor.
Ja, 8000
ist. Und im 15er.
Und dann mache ich einmal an und das ist, bleibt. An sich, die bleiben immer scharf, diese Messer.
Das ist auch perfekt. Also mit scharfen Messern zu arbeiten, ist eine andere Baustelle, als mit halbscharfen Messern zu arbeiten.
Ja, und das geht dann nicht mehr.
Aber über Nesmuk reden wir erst, wenn die uns sponsern. Im Moment ist es nämlich sozusagen unsere eigene Aktion. Und das ist ein Chroma S18 Turbo. So, Leute, und jetzt muss ich noch eine Sache loswerden.
Ja.
Der Vogel, der unsere Antwort des letzten Gewinnrätsels und des vorletzten Gewinnrätsels bei gewinnspiele.de gemeldet hat, möchte sich bitte bei mir melden. Ich werde ihn einladen in den Tiefkühlkeller von Bosfood und er kriegt von mir eine mehrstündige Eisbacke-Challenge, kostenlos und nicht widerrufbar. Und wenn er nicht artig ist, dann kommt er noch in den Deep Freezer. wer so eine Scheiße macht, der hat auch kein Messer verdient. So, und wenn ich rauskriege, wer das war, den ziehe ich die Hammelbeine lang und Ähnliches, was da noch in der Gegend ist.
Okay, doch, loswerden. Wir müssen natürlich jetzt erklären, also Gewinnspiele, Ding, Bung, Bang, ist irgendwie so eine Homepage, da trägt man sich ein und die spielen dann in deinem Namen bei Tausenden von Gewinnspielen mit. Ist natürlich für so eine individuelle Sache wie dieses hier völlig unabträglich. Ja. Also wir wollen hier Leute begeistern, die sich für Kulinarik und für Gastronomie begeistern und nicht Leute, die ein Gewinnspiel gewinnen wollen und dafür irgendwo einen Obolus bezahlen. Wir hatten uns das so vorgestellt, dass ihr eure Antwort auf unsere Quizfrage auf unserer Homepage, das die heißt gsp-podcast.de, beantwortet. GSP für Gastro Survival Passionismus, dann das Minuszeichen und dann podcast.de.
Okay, gsp-podcast.de.
Genau, dass ihr auf der Seite unsere Quizfrage beantwortet und dann eben an der Verlosung von dem Messer teilnehmt. Aber durch diese Gewinnspiele.de-Scheiße mussten wir das aufhören.
Diese Zeiten sind vorüber.
Wir mussten das aufhören und mussten jetzt was Neues uns einfallen lassen. Und zwar, wir haben uns jetzt Folgendes einfallen lassen. Wenn man dieses Messer gewinnen möchte und wenn man Spaß an diesem Podcast hat, dann ist man aufgerufen auf Instagram unserer Seite und die heißt wiederum?
Gastro Survival, ein Wort oder auch getrennt.
Wie man genau, Gastro Survival, uns auf Instagram zu taggen und drunter zu schreiben, was man von diesem Podcast hält. Und das müssen nicht viele Worte sein, es reicht ein Wort, so wie sensationell, Spitzenklasse oder auch scheiße oder langweilig oder doof oder irgend sowas, das ist ganz egal. Oder eben sich auch Mühe machen und zu sagen, ey, ihr könntet vielleicht ein bisschen mehr über Wein sprechen oder ein bisschen weniger über Messer.
Und jetzt könnte man meinen, warum sich Ralf und Buddy da so einscheißen mit so einem Mist. Ja? Warum machen die einfach weiter das Rätsel? Ist doch egal, zahlt doch Bootsfood oder sonst. Nein. Wir haben einen Sponsor, packyourfood.de. Packyourfood.de, ein Wort oder mit Bindestrich. Und die helfen uns das. Das heißt, die geben uns im Prinzip dadurch, dass wir den Namen ein paar Mal sagen und es da Gastroverpackungen in Auflage 50 gibt, also praktisch hier mit Logo, Schiffchen, geht wunderbar. Ne? Und man kann Takeaway damit dann dementsprechend bestücken. Das macht Pack Your Food und die geben uns ein bisschen Kohle und damit bezahlen wir zum Beispiel das Lasern, zahlen wir auch mal, dass da irgendwie grafisch was gemacht wird oder. Weil das hier ist, auch wenn Ralf bei Boostfood arbeitet und ich bei Zipcon arbeite und wir beide eigentlich sehr erfolgreich mit unseren Unternehmen sind, unsere private Initiative. Und deswegen schätze ich auch sehr, dass Gäste herkommen, mit uns reden, Zeit teilen, Aufwand teilen, auch den ein oder anderen guten Tropfen. Wir haben heute einen Ebner Ebenauer, den Weißenburgunder Alte Reben, Ralf. Herzlichen Dank. 2017er, geil, ne? Geiles Zeug aus Niederösterreich. Ja. Und wenn ihr bei Instagram dabei seid, werdet ihr sogar das Label dieses Weines finden können. Dann hört auch die Fragerei auf. Ja, klar.
Wir haben übrigens diesen Wein ausgesucht, weil wir hatten vorher einen kleinen Teller Nudeln mit bretonischem Hummer und einem üppigen Mengen Kaviar in Champagnersoße.
Ach, jetzt habe ich meinen Teller fotografiert, da war gar nicht so viel Kaviar drauf.
Das war ja, die Kaviar stand daneben, so. Du hast vergessen, du hättest den selber drauf.
Auch das werden wir posten, ich verspreche es hoch
und
heil.
Und wir haben also diesen Wein ausgesucht für die Sahnesoße oder die Champagner-Sahnesoße zu Hummer und Kaviar auf frischer Pasta. Und ich finde den Wein immer noch.
Also sensationell.
Er ist jetzt pisswarm. Wir sind jetzt seit einer Stunde am Reden und haben zwei Finger breit Wein im Glas. Also er ist mittlerweile wirklich außerhalb der Temperatur, in der er normalerweise getrunken werden soll. Und er ist immer noch super geil. Weil das ist eben, ich glaube, bei 11 oder 12 oder 13 Grad zeigt so ein Wein erstmal seine wahre Qualität.
Was kostet so ein Wein?
Ich schätze mal 14 Euro, 15 Euro. Okay, ja. Ne? Also jetzt nicht super teures, sondern ich habe eigentlich ich wollte dich nicht mit dem teuersten Wein, sondern einfach für den geilsten Wein beeindrucken.
Ja, das ist auch eine Entdeckung.
Also ich find den wirklich super und die Niederösterreicher, die haben ja auch ein paar tolle Sachen.
Ja, interessantes Volk.
Und wir haben sehr, sehr, sehr oft über Weißburgunder geredet, weil Weißburgunder ist so ein bisschen, der steht im Schatten des Chardonnay und dem fehlt die Fruchtigkeit des Rieslings oder des Sauvignon Blancs, sondern er ist immer so ein netter Wein irgendwie, der Weißburgunder. Aber wenn man jetzt sagt, wir gehen jetzt ins Food Pairing, also welcher Wein zu welcher Speise, wüsste ich bei dem Gericht, was wir gegessen haben, eben keinen besseren Wein. Ich würde da weder einen Chardonnay zu trinken, noch einen Riesling, noch einen Sauvignon Blanc.
Chardonnay,
noch
der nicht Chenin funktioniert. Nee.
Ich wäre ja wieder beim Quarz, aber okay, das können wir aber nächstes Mal ausprobieren.
Was hat denn Sie gedacht?
Den Quarz. Sauvignon Blanc, Terlan, ja. Mein absoluter Lieblingswein. Und da dann 2016er, der wäre perfekt gewesen.
Aber sein Sauvignon Blanc ist so wie an der Loire, weißt du, nicht so wie in Neuseeland oder in Deutschland, dass man gelbe Früchte hat.
Wer produziert das?
Terlan. Ja? Ah. Ja? Italiana Cantina. Sensationeller Wein.
Südtirol.
Ja? Südtirol. Ja. Oder Eppan ist es. Eppan, ja. Aber ist die Terlana Cantina. Sensationell. So, jetzt machen wir Schluss.
Jetzt haben wir auch genug Weinsprech gemacht.
Von Herzen. Übrigens, ich muss das jetzt sagen. Wir haben heute mit Absicht nicht über irgendwelche Attitudes mit Sternen oder Chinesen oder irgendwas geredet. Das war unsere Absicht. Warum? Ganz einfach, weil es gibt so Themen, da tritt man mal in die Scheiße und dann ist das halt so. Ja? Und unser Podcast ist nicht dazu da, dass wir irgendwelche großen Statements abgeben. Wir reden mit Menschen, Menschen reden mit uns, wir finden Themen, wir sehen, dass unter dem, was die Medien produzieren, noch ganz andere Menschen stehen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ne?
Die Medien müssen leben.
Aber dass man auch mal plaudern kann und deswegen herzlichen Dank praktisch an den Mann, der Kaiserswerth auf die Landkarte gebracht hat.
Ja. Ich habe übrigens mal einen jungen Mann kennengelernt, der hat einen Preis gewonnen, das ist aber auch schon bestimmt 50 Jahre her, Heinz-Ulrich Granderath. Der hat einen Werbeslogan für Kaiserswerth gemacht.
Und der ist
sehenswert, hörenswert, Kaiserswerth. Wow. Aber das war also in den 70ern. Ich bin also mit...
Und was ist? In den Anfängen lässt sich der Kaiser sein Kind da klauen. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Da müssen wir ein andermal drüber diskutieren. Erst nochmal herzlichen Dank. Du hast mir übrigens dreimal jetzt in die Verabschiedung reingegrätscht. Jetzt musst du es gleich selber machen, Ralf.
Ja, okay, gut. Ja,
also mach du doch.
Na gut, also ich verabschiede mich jetzt erstmal mit einem sehr, sehr, sehr großen Dankeschön an meinen geistigen und spirituellen Mentor Jean-Claude Bourgeois, der mich...
Dankeschön.
Ja, sehr nett. In seiner, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, bescheidenen, aber wissenden Art 40 Jahre begleitet hat oder 35 Jahre begleitet hat. Wir sind von Anfang an...
Ja, sein Bo ist von Anfang an.
Ja. Ja, und wir haben viele Abenteuer erlebt. Ich weiß noch, die Trüffelbilder auf deinem Speicher mit Thomas Ruhl und seiner Sekretärin. Ja,
das hast du schon erzählt, Ralf. Jetzt ist die Verabschiedung dran.
Entschuldigung. Also, wie gesagt, und ich habe immer sehr, 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 sehr genau kontrolliert, was in Kaiserswerth abgeht und bin nach wie vor ein begeisterter Fan deines Restaurants. Und wie gesagt, für mich ein innerer Reichsparteitag, dass dieses Podcast so schön geworden ist, wie er geworden ist. Aber ich habe es vorher gewusst. Ja. Und bedanke mich bei dir, lieber Bernd, und bei euch fürs Zuhören.
Ich heiße ja Buddy in diesem Podcast. Ne?
Genau.
Buddy? Ja, ich bin Buddy.
Hallo,
ich
Buddy, danke schön.
Ja, ich heiße eigentlich Herr Bernd, aber wir sagen immer Buddy. Also bis auf Ralf, der sagt immer Bernd.
Danke für den Kaviar, der war sehr, sehr gut. Und danke für die Hummer, der war auch sehr gut. Die Nudeln waren auch perfekt.
Ja, da müssen wir ein Eisi Dankeschön sagen. Und natürlich unserem Sponsor packyourfood.de.
Ja, packyourfood.de habe ich heute übrigens tatsächlich, ich habe heute drei Pakete gepackt in packyourfood.de Paketen, weil ein Kunde von mir hatte die Idee, in seinem Ausschank für Sekt auch den Leuten die Möglichkeit geben, was zu essen. Und hat gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Hm. Dann habe ich ihm solche Sachen gepackt in diese Food. Wirklich. Und er hat gesagt, oh, das ist ja schön. Aber da steht überall Bose Food drauf. Da kannst du draufdrucken lassen, was du willst. Ja, aber ich brauche doch nur 300. Also, ganz ab 50. Ne? Hm. Nee, wirklich. Gibt es sowas in Deutschland? Weiß keiner. Jetzt wisst ihr es. Pack your food.
Also ich habe es noch nicht gewusst.
Ja. Das ist die Synergie aus einem Food-Profi Ralf Bose und einem Druckprofi Bernd Zipper. Ne? Da passiert das. Per Zufall. Das,
genau. Ne? Jetzt haben wir uns lange genug verabschiedet. Ey, tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. Genau. Vielen Dank für euer Zuhören. Es war wieder ein toller Tag.
Ach, absolut. Und egal, wo ihr uns hört, an euren Streaming-Empfängern und selbst wenn es ein Handy sein mag, bleibt uns gewogen. Denkt an Instagram. Instagram macht glücklich und vor allen Dingen uns, wenn ihr euch drauf meldet. Und insofern eine schöne Woche. Nächste Woche sind wir wieder da. Ehrenwort. Bis dahin. Wo war jetzt die Kaviardose?
Wir hatten die Kaviardose in den Kühlschrank gestellt.
Na, nicht das Eis, die ihr leer gegessen hat jetzt.
Nein, die ist kein Kaviar. Genau. Wir sind ja nicht mit Kaviar essen.
Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track Nitro Play.
Das waren die Gastro-Survival-Passionistas für diese Woche von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder. Ehrenwort, spätestens nächste Woche.